Hallo und herzlich willkommen beim Delamar Podcast auf www.delamar.tv, dem Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und ich begleite dich auch heute durch diese Folge, in der es ausschließlich um das Musikbusiness und die Wege zum Erfolg in selbigem geht. Als Gast haben wir uns den Musiker, Produzenten und Autor Nils Colonco eingeladen, mit dem wir unter anderem über sein Buch Bandologie, wie man als Musiker seine Band zum Erfolg führt, sprachen. Wir sprechen weiterhin über die 5 Säulen des Erfolgs für Musiker und Bands, über die typischen Ausreden und Traumata im Musikerleben und über den Status quo sowie die Zukunft des Musikbusiness. Wenn du bei der nächsten Live-Aufzeichnung des Delamar Podcasts dabei sein möchtest, dann laden wir dich gerne für den kommenden Montag ein. Ab etwa 21.30 Uhr zeichnen wir live über Ustream auf. Die Details erfährst du wie immer über die Webseite des Podcasts auf www.delamar.tv. Du kannst diesen Podcast im Übrigen über RSS 2.0 in deinen Feedreader holen oder dir die Updates täglich per E-Mail zuschicken lassen. Die Anmeldung hierfür findest du in der rechten Spalte auf unserer Webseite, wie oben gesagt, auf www.delamar.tv. So, und jetzt viel Spaß beim Hören des Delamar Podcasts. Heute Abend mit Markus Fiedler.
Guten Abend.
Mit Marc Teichner.
Guten Abend.
Auch heute überraschungsmäßig mit dabei der Marc Weisenberger, der auf seiner Tour kurz Stopp bei Nils gemacht hat in Berlin.
So ist es und Servus.
Und unseren Special Guest, Musiker, Produzent und Autor des Buches Bandologie, Nils Colonco. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Die ganzen Videos hochzuladen und auch mal wieder zu duschen, was sehr schön ist nach 14 Tagen Tour. Also nicht so, dass wir nicht geduscht hätten. Und wir müssen auch übernachten. Und es sind ein Haufen Leute da. Nils will mir eben was bedeuten.
Ihr könnt ja heute wieder.
Und wir dürfen heute wieder übernachten, hat er mir gerade eben gesagt, was sehr, sehr geil ist. Ja, kurzer Abriss. Ich weiß nicht, ob ihr uns auf Twitter gefolgt seid. Das könnt ihr immer noch tun. Was alles passiert ist, was den Bus betrifft, okay. Wasserpumpe kaputt, Anlasser kaputt, Auspuff abgerissen, zweimal abgerissen, die Abwasseranlage verstopft, Schloss kaputt, das sind so einfach die großen Geschichten. Wir sind also dementsprechend, haben wir den Bus durch Manchester geschoben, durch Dänemark geschoben, haben allerdings in England unglaublich sympathische Menschen kennengelernt, in Manchester, die wahnsinnig geil drauf waren und extremst geholfen haben. Für mich eines der freundlichsten Völker in Europa. Ich hätte es niemals geglaubt. Also egal, ob in Manchester oder irgendwo anders in der Pampa. War sehr beeindruckend. Und natürlich Interviews, Interviews, Interviews. In Berlin, wie gesagt, Nils Colonco haben wir schon vor der Kamera gehabt. Ging weiter. Wir haben Do-Load interviewt. Wir haben People Zapping interviewt. Wir haben Audiolead interviewt. The Whip haben wir in Manchester interviewt, was ein sehr geiles Interview ist. Morgen werden wir dann Norm de Guerre in Berlin interviewen und wahrscheinlich noch Click Click Decker übermorgen. Also es läuft unglaublich. Trouble Over Tokyo hatten wir in Wien interviewt. Es rennt. Wir kämpfen an allen Ecken und Enden gegen jegliche erdenkliche Probleme, die der Bus machen kann. Aber wir kämpfen uns durch. Das Team ist super. Es wechselt zwar, aber also die Leute wechseln sich ab, aber jedes Mal, wenn jemand einsteigt, ist der Hammer. Und also ich kann sagen, es ist eine Wahnsinnserfahrung und es wird ein ultra geiles Roadmovie, weil das, was da passiert ist, gibt's auf keiner Kuhhaut. Und es wird eine super Doku werden, weil wir haben ausgezeichnete Leute, eben wie Nils Colonco, die frei von der Leber weg mal sagen, was Sache ist. Und in dem Fall bleibt drauf, geht auf www.rockthebiz, guckt euch alsbald die ganzen Tour-Diaries an und auf Twitter seid ihr relativ aktuell dabei, was alles passiert. Und ja, das werden nochmal heiße 14 Tage.
Okay, klingt spannend. Klingt auch, als hättest du viel Geld in die Reparatur deines Busses gesteckt.
Ja, kann man durchaus sagen. Also der Bus hat an Reparatur jetzt nochmal knapp 1.000 gekostet.
Ach na ja, dann hat er jetzt praktisch den Wert fast schon verdoppelt. Nein, Scherz.
Ja, allerdings, ja.
Gut, Ja, ich würde sagen, dann kommen wir zu dir, Nils.
Bandologie.
Ja, Bandologie und hat als Untertitel, wie man als Musiker seine Band zum Erfolg führt. Nachdem ich es ja jetzt mal gelesen bzw. gehört habe, war ich ja schon fast versucht zu sagen, man hätte es vielleicht auch die Bandbibel nennen können. Also.
Dankeschön.
Ja, ich finde, da sind so viele Tipps da drin. Du hast jetzt, glaube ich, Musikern mit diesem Werk wirklich eine riesige Menge an super Tipps an die Hand gegeben. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich eine Band mache und ich lese das, dann funktioniert das. Aber erzähl mal erstmal über dich. Wo kommst du her? Wie ist es zum Buch gekommen?
Also erstmal Dankeschön. Das ist sehr nett, was du gerade gesagt hast. Zu dem Buch, erstmal zu meiner Geschichte. Ich habe als Schlagzeuger angefangen im Alter von 16 Jahren, habe dann sehr viel in Bands gespielt. Als ich 21 war, kam ich zu Warner Music und habe da ein Praktikum gemacht für 6 Monate. Nach diesem Praktikum bei Warner bin ich zur BMG gegangen und habe da auch ein Praktikum gemacht. Die haben mich als Auszubildenden genommen und dort habe ich dann Kaufmann für audiovisuelle Medien gelernt. Also bei der BMG, bei der Bertelsmann Music Group, also bei einer der damals noch 5 großen Plattenfirmen. Mittlerweile sind es ja nur noch 4, weil die BMG mittlerweile von Sony gekauft wurde. Und direkt nach meiner Ausbildung wurde ich Produktmanager bei der BMG in Berlin. Und wir haben da unter anderem Deutschland sucht den Superstar gemacht. Das bedeutet, ich war also im Marketing, in der Marketingabteilung von Deutschland sucht den Superstar in der ersten Staffel. Da haben wir also zusammen mit RTL und mit Dieter Bohlen und mit unserem Team in der Plattenfirma haben wir dort CDs veröffentlicht. Also ich habe sowohl einen Background als Musiker als auch als Plattenfirmenmitarbeiter. Das ist in etwa mein Background.
Wie ist es jetzt im Detail zum Buch gekommen? Ich meine, du bist ja jetzt irgendwann ausgestiegen, wenn ich es richtig gelesen und recherchiert habe.
Ja, das ist richtig. Ich hatte einen befristeten Arbeitsvertrag und den habe ich nicht verlängern lassen auf meinen Wunsch hin, weil ich seit meiner Jugend schon den Traum hatte, dass ich Songschreiber sein möchte und bin dort ausgestiegen und habe Songs geschrieben. 1,5 Jahre lang, das hat nicht funktioniert. Also es hat funktioniert, ich habe tolle Songs geschrieben, aber dabei kam kein Geld rum, was für mich sehr tragisch war in der Zeit. Dann hat mich wieder ein ehemaliger Kollege angerufen und ich habe wieder einen Job im Marketing als Produktmanager bekommen. Und während dieses Jobs kam es dann zu dem Buch. Und zwar hatte ich sozusagen eine kleine Lebenskrise oder auch eine etwas größere und habe dann mit einer Bekannten gesprochen, mit einer Freundin, und die sagte: Nils, weißt du was? Schreib doch einfach mal irgendwas. Es weiß doch jeder Mensch etwas, was ein anderer Mensch nicht weiß. Und dann habe ich gesagt, also ich war da sehr schlecht drauf und habe gesagt, also das trifft für mich jetzt also wirklich nicht zu. Musikbusiness, da gibt es irgendwie Leute, die wissen das Gleiche wie ich, und auch Musiker, die wissen auch in etwa das Gleiche wie ich. Und auch ansonsten, ich wüsste da jetzt nichts Besonderes. Außer über Bands, da weiß ich natürlich alles, ergänzte ich dann so. Und dann dachte ich, in dem Moment, wo ich das sagte, dachte ich, außer über Bands, ja. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Es sollte eigentlich erst ein Blog werden, den ich im Internet veröffentlichen wollte. Aber ich merkte dann schnell, als ich anfing zu schreiben, kam da auf einmal so viel Wissen nach. Und ich merkte, dass es auf einmal das Buch wird, das ich als 18-Jähriger gebraucht hätte, um meine Band nach vorne zu bringen. Also ich hätte da schon gerne das Musikbusiness gesehen. Ich hätte gerne gewusst, wie das mit Viva funktioniert und dieser ganze Kram, wie die Charts funktionieren und was man alles so nicht so genau oder nicht so direkt weiß als Musiker. Und dabei wurde mir klar, und mir wird es immer klarer, mittlerweile von Tag zu Tag, dass viele Bands das einfach nicht gecheckt haben.
PsyAttack fragt aus dem Chat, ob das Buch denn nun auch für Bands nur interessant ist oder ob das auch für Leute, die alleine elektronische Musik machen, interessant ist.
Es ist für diese Leute auch interessant. Allerdings bezieht sich dieses Buch speziell auf Bands. Der wichtigste Faktor, den ich dort immer wieder zusammenfasse, ist, dass man ein sehr gutes Team braucht. Aber nehmen wir als Beispiel Trent Reznor, der macht auch alleine elektronische Musik sozusagen, also Trent Reznor von Nine Inch Nails. Der hat aber immer ein Team um sich herum. Und wenn also ja jemand fragt, ist das was für jemanden, der alleine elektronische Musik macht, würde ich sagen, da hast du so gut wie keine Chance mit. Wenn das jemand ist, der zwar alleine Musik macht, aber sich dann ein Team sucht, dann passt es wieder. Dann würde ich das auch als eine Art von Band bezeichnen.
Da sprichst du ja schon von relativ allgemeinen Geschichten, die auch mit Unternehmensführung zu tun haben oder überhaupt mit Unternehmensgründung, mit Projekten, mit Projektmanagement. Ja. Ich glaube, man kann wirklich uneingeschränkt sagen, das Buch ist
bietet durchaus genug Informationen für alle Arten von Musiker oder Menschen, ist aber ganz speziell zugeschnitten auf Bands.
Mit diesem Buch kann man als Musiker und auch als Bandmitglied etwas anfangen, wenn man eine Musikkarriere starten möchte und wenn man es wirklich ernst meint. Das ist, wenn man so möchte, ist das die Vorbedingung zu diesem Buch. Man muss etwas wollen und zwar muss man es ziemlich dringend wollen. Ansonsten bringt es auch nichts, dieses Buch zu lesen. Aber wenn man etwas möchte und es sehr stark möchte, dann bringt es was, dieses Buch zu lesen. Denn wie gesagt, da verrate ich alles, was ich in den letzten Jahren gelernt habe.
Kommen wir mal vielleicht ein bisschen mehr in die Details. Und zwar in Bandologie hast du 5 Erfolgsfaktoren definiert für die Band oder den Musiker, ja, das Projekt. Team, Inhalt und Innovation, Qualität, Massenwirkung und Kontinuität. Kannst du uns vielleicht kurz erklären, worum es bei diesen einzelnen Punkten geht?
Ja, also mein Anliegen dabei war, herauszuarbeiten, worauf man als Band eigentlich achten muss, wenn man so ein Ding betreibt. Und dann habe ich also diverse Biografien gelesen von erfolgreichen Musikern und hatte so das Gefühl, Mensch, die machen irgendwie alle was gemeinsam. Also ob es nun Gene Simmons ist oder ob es Herbert Grönemeyer ist oder ob es die Karriere von Yvonne Katterfeld ist. Oh, gut, die nehmen wir mal aus, weil die nicht langfristig erfolgreich war. Aber ob es die Karriere von Dieter Bohlen ist, irgendwie haben die alle was gemeinsam. Was ist das? Was haben die gemeinsam? Und dann habe ich versucht, über diese 5 Faktoren das herauszuarbeiten, was sie nach meinen Beobachtungen alle gemeinsam haben und worauf man dabei achten muss. Also beim Team ist natürlich klar, oder das heißt, es ist eigentlich nicht klar, ja. Weil man muss meiner Meinung nach im Musikbereich mit anderen Leuten arbeiten. Viele Leute versuchen als Einzelgänger durchzukommen und ich glaube, dass das nicht funktioniert. Man kann heutzutage alleine Musikproduktion machen. Das ist nicht so das Problem. Man kann auch alleine Songs schreiben, man kann sogar alleine singen. Nehmen wir Herbert Grönemeyer als Beispiel, der kann das alles. Aber der hat immer noch ein Team, was ihm hilft. Innovationen oder sagen wir mal Inhalte und damit inbegriffen Innovationen nennen. Ich nenne immer die Mehrzahl, ist mir nochmal deutlich geworden, nachdem ich das Buch geschrieben hatte. Und zum Glück habe ich im Buch schon immer die Mehrzahl genannt. Jetzt würde ich nochmal doller rausstellen. Es müssen viele, also eine Mehrzahl von Innovationen nennen sein, Neuerungen, die man in die Musikszene bringt. Bei der Qualität geht es nicht um irgendeine Qualität, sondern um eine wirkliche Top-Qualität. Auch das ist vielen Musikern nicht klar, dass man also wirklich über sich hinauswachsen muss und die sehr erfolgreichen Bands, die Bands, die dauerhaft sehr erfolgreich waren, die haben in der Regel, muss man auch sagen, eine Top-Qualität geliefert. Und das, was ich von vielen Musikern höre, das ist gute Qualität, das ist auch vielleicht mal sehr gute, aber wirklich so etwas Top. Das ist dieser Qualitätsaspekt. Massenwirkung, es versteht sich fast von selbst, aber man muss natürlich für eine Werbung und für eine Verbreitung der Band sorgen. Ich habe in dem Buch ein umfangreiches Kapitel, das heißt Anleitung zum Zielgruppenmarketing. Da beschäftige ich mich also mit mehreren Seiten, gebe ich eine genaue Anleitung, wie man für seine Band ein Zielgruppenmarketing aufstellt. Angefangen von der Idee und so weiter. Ich entwickle das über mehrere Seiten, beziehungsweise im Hörbuch sind das ungefähr 40 Minuten. Man kann damit eine Band neu aufstellen, sozusagen. Und Kontinuität, auch das kommt mir bei Bands immer wieder vor. Oder ich habe es immer wieder beobachtet. Die Bands, die halt durchhalten und die durchziehen und sich dabei weiterentwickeln, die kommen häufig durch. Und die Bands, die sagen, ah komm, ich mache jetzt noch einen und wenn der nicht klappt, dann lasse ich's, die werden meistens nichts. Bei Bands ist es, ich weiß nicht warum, häufig so, dass sie zu früh aufgeben. Und häufig ist es auch so, immer dann, wenn gerade so ein Punkt kommt, wo die Menschen sagen würden, na, jetzt müsste ich eigentlich aufgeben, kurz danach liegt meistens der Erfolg.
Ein Punkt, den du auch jetzt angesprochen hast in deinem Buch, den ich sehr interessant fand und von dem ich weiß, von verschiedenen Diskussionen, die wir auch auf der Webseite der lamar.de geführt haben, den hören die Musiker nicht gerne. Ein Musiker, der erfolgreich sein will, muss auch gleichzeitig Unternehmer sein und wirklich die kommerziellen Aspekte seiner Musik bzw. seiner Band im Auge behalten.
Das ist exakt das, was ich meine. Immer wenn man von Kommerzialität redet, dann spricht man auch von einem Austausch. Also immer dann, wenn sich Musik verkauft, dann tauscht da jemand eine Leistung gegen Geld. Wenn jemand eine Leistung erbringt in die Musik und er macht die coolste Schrammelmusik, die es irgendwie gibt, aber es interessiert gar keinen, das kauft gar keine, da ist kein Austausch. Dann mag der noch so cool sein in seiner Welt und vielleicht in seiner Szene und es mag alles total geil und cool und künstlerisch wertvoll und alles Mögliche sein. Aber es gibt keinen Austausch in dem Sinne. Ich glaube, dass da so ein Geldhass bei den Leuten verankert ist. Also Künstler und Musiker und Unternehmer muss man definitiv sein. Mick Jagger beispielsweise hat BWL studiert. Gene Simmons ist eine reine laufende Marketingmaschine. Herbert Grönemeyer wirkt businessmäßig auf mich sehr fit. Und auch alle anderen, die einen größeren, dauerhaften Erfolg haben, haben sich mindestens sehr stark damit beschäftigt oder sogar was in der Richtung studiert. Und ich glaube, wenn das jemand sieht, wenn jemand diesen Aspekt bei sich fühlt, dass er denkt, oh, ich möchte meine Musik nicht verkaufen, dann sollte er sich nicht vornehmen, erfolgreich damit zu werden, weil das ist nun mal, so ist halt in dieser Welt die Definition von erfolgreich, dass man damit auch Geld verdient oder irgendeinen anderen Austausch hat.
Klar, ich finde, da steht auch immer ein bisschen, immer so ein bisschen gegensätzlich da, wenn die Musiker sagen, einerseits, ich möchte erfolgreich sein, andererseits bin ich auf gar keinen Fall kommerziell, also ich verkaufe meine Musik nicht. Das kann ja nicht funktionieren. Absolut. Wir haben diese Diskussion ja auch, wie gesagt, auf der Lamar schon mehrfach gehabt und habt ihr immer so ein bisschen diese Geschichte so als Ausrede gesehen für viele Musiker, die nicht erfolgreich geworden sind, ihre Musik.
Erinnerst du dich an das Kapitel in Bandologie, Ausreden von Musikern?
Genau, ja. Darauf wollte ich mich jetzt zu sprechen kommen. Auch ein Abschnitt, der mich sehr zum Schmunzeln gebracht hat, weil ich mich da oft auch wiedererkannt habe und Ausreden von Musikern und deren Lösungen. Da hast du ja eine Vielzahl von typischen Ausreden genannt.
Die bekannteste ist wahrscheinlich, ich habe kein Geld. Das ist wohl die bekannteste Ausrede unter Musikern.
Ja. Wenn ich einen Plattenvertrag habe, dann werde ich weltweit berühmt und der nächste Michael Jackson.
Klar, die Ausrede, die habe ich ja genannt, ich brauche einen Manager, um erfolgreich zu sein. Mhm. Das habe ich bei der BMG gelernt. Es liegt meiner Meinung nach noch extrem viel am Künstler. Auch wenn der Künstler einen Plattenvertrag hat. Beispielsweise Rammstein sind unglaublich fitte Typen. Die sind gut sortiert und so. Die kümmern sich um ihren Kram sozusagen. Einige andere Bands, die zwar mal einen Plattenvertrag hatten, die sehen das dann irgendwie anders. Und die denken dann immer, ja, da muss sich jetzt jemand anderes drum kümmern oder so. Insbesondere, wenn dann die erste Single gut funktioniert. Ja, jetzt machen das ja andere. Ich mache nur noch Musik oder so. Und das funktioniert nicht. Kann man sich abschminken. Das wäre so eine Ausrede. Oder Geld, ja. Da gibt es Musiker, die sagen, ja, ich habe kein Geld. Ich kann mir kein Musikequipment kaufen, mit dem ich richtig geile Musik machen kann. Und dann stellt man aber auf der anderen Seite fest, wo das ganze Geld eigentlich hingeht. Ja, gut, eine Fernbeziehung habe ich schon und wir telefonieren halt täglich 2-3 Stunden übers Handy und solche Geschichten, ja. Also die meisten hätten das Geld oder haben es mal gehabt oder hätten es verdienen können. Denn auch das haben meine Recherchen ergeben, immer wenn jemand etwas wirklich dringend wollte, dann hat er das Geld dafür zusammengekriegt. Am Geld ist es bei keinem erfolgreichen Musiker gescheitert und zwar nicht, weil er das von vornherein hatte, sondern weil er sich das besorgt hat. Gene Simmons beispielsweise hat in der Schlachterei gearbeitet und hat da irgendwie Schweinehälften ausgenommen oder irgendwie so ein Kram für ein paar Cent in der Stunde, damit er sich irgendwie Zeug schaffen könnte. Also es geht dann, wenn man möchte.
Absolut, es geht um die Prioritätensetzung.
Und so kommen ganz viele Ausreden zueinander. Ja, ich mache ja Indie-Musik und ich will ja raus aus den Charts, aber ich möchte viel Geld verdienen. So, und also das passt dann halt nicht zusammen. Ja.
Die Standardausrede, die ich noch so von meinen Bandzeiten kenne, war eigentlich immer, ja, ich kenne nicht die richtigen Leute. Also ich kriege keine Aufbitte. Ich kenne nicht die richtigen Leute.
Ja, die ist interessant. Auch das wurde mir bewusst. Ich habe früher ähnlich gedacht sozusagen, insbesondere als ich noch nicht in der Plattenfirma war. Und dann kam ich dahin und wenn man so möchte, kenne ich jetzt die richtigen Leute. Ja, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich könnte sofort den Geschäftsführer von Universal anrufen. Ich habe irgendwie seine Handynummer in meinem Handy drin und auch noch ungefähr 750 andere Kontakte, von denen die meisten in der Musikindustrie angesiedelt sind. Also man könnte sagen, ich kenne die richtigen Leute. Und könnte auch, keine Ahnung, auch bei jeder anderen Plattenfirma kommt man relativ schnell dann an diese Leute. Teilweise hätte ich auch die direkte Durchwahl und so weiter, ja. Nur, was man halt liefern muss, und das vergessen die Musiker, man muss ein absolut überzeugendes, innovatives Produkt liefern, was eine Top-Qualität erfüllt und etwas Neues bringt. Es bringt dann nichts, eine Kopie von den No Angels einzusenden, selbst wenn die ganz hübsch produziert ist. Da sagen die alle, ja, gut, No Angels haben wir schon. Bon Jovi haben wir auch schon. Nirvana übrigens auch schon. An alle Musiker. weil die häufig kopiert werden, ja. Und So sitzen übrigens auf der anderen Seite die Plattenfirmen. Und als ich da war, habe ich gehofft, dass mal endlich jemand noch mal so ein Ding einschickt wie Rammstein. Ja? Was Neues, was die Leute noch nicht kannten in der Form. Danach lechzen sich die Plattenfirmen die Finger.
Ich habe noch mal so nebenher einen Blick auf den Chat, der hier nebenher läuft. Und es dreht sich momentan in den letzten paar Minuten eine ganze Menge um Geld. Ein bisschen abseits des Themas ist dann ein Einwurf gekommen. Ja, wie sieht denn das aus, wenn ich jetzt irgendwie so einen Plattendeal bekomme? Dann bekomme ich doch einen Vorschuss. Und da wurde hier so eine virtuelle Zahl von 40.000 Euro genannt. Dann war die Frage, wie soll man denn da davon leben? Dann fasse ich nochmal weiter zusammen. Dann geht es darum, dass gute Musiker auch ohne oder mit wenig Geld gute Musik machen. Ja, und dann eigentlich die Hauptfrage war erstmal so, wie kann ich denn mit so einem Vorschuss von einer Plattenfirma, der relativ knapp bemessen sein soll, alle Musiker bezahlen, die Gigs bezahlen und halt irgendwelche Aufnahmen dann noch machen eventuell?
Also Gigs sollten üblicherweise Geld einbringen und nicht bezahlt werden. Zumindest wenn die Band ein bisschen weiter ist, dann sollte man schon darauf hinauskommen. Aber zum Thema Vorschuss, also diese Diskussion ist auch nicht mehr so ganz aktuell.
Wollte ich vorhin sagen,
so ein bisschen zu, geht's der Musikindustrie im Moment nicht gerade gut, und das ist noch sehr freundlich formuliert, würde ich mal behaupten. Da ist nicht mehr viel mit Vorschüssen. Also ich habe, das ist lange her, dass ich mal von einem Vorschuss von 40.000 Euro gehört habe, weil in diesen Musikfirmen, in den ja Plattenfirmen, die übrigens gerade so ein bisschen in Richtung Servicefirmen tendieren, die zahlen keine, also in der Regel, ich würde es nicht machen. Ich würde einer neuen Band keine 40.000 Euro Vorschuss zahlen, weil wofür? Ja, also ich meine, was die Band damit macht, ist mir schon klar. Aber ich als auf der anderen Seite sozusagen als Plattenfirma, die müssen auch irgendwo von leben, die Plattenfirmen. Und wie man davon leben soll, gut, das ist im Moment das Problem der Musikindustrie und vieler Musiker. Das ist natürlich super schwierig. Aber deswegen nochmal, die wenigsten liefern auch das, was Leute begeistern würde. Die Musiker konzentrieren sich auf alles Mögliche, auf die Plattenfirmen, die Manager, man muss die richtigen Leute kennen, ach, wir haben nicht die Technik. Aber letztendlich geht es darum, können wir Leute begeistern oder nicht? Das ist die Kernfrage einer Band. Und das vergessen die meisten.
Wenn wir jetzt schon beim Vertrag sind mit einer Plattenfirma und die Plattenfirma also heute üblicherweise wahrscheinlich keinen Vorschuss mehr leistet, dann läuft das doch wahrscheinlich auf so eine Art Bandübernahmevertrag, also nicht Bandübernahmevertrag, sondern Bandübernahmevertrag hin. Ja. Das heißt, dass ich also eine vorproduzierte CD schon da habe und dann nur noch über die Modalitäten nachgedacht wird, wie man sich dann mit der Plattenfirma über das, also dann kaufe ich mir quasi von der Plattenfirma nicht mehr das Tonstudio, sondern nur noch die Promotion, ne? Oder wie läuft das denn?
Momentan sieht es für mich so aus, als würden die Plattenfirmen demnächst mehr und mehr zu Servicefirmen werden. Wie hat es Edel formuliert? Services für die Unterhaltungsindustrie, haben sie geschrieben. Das ist nicht mehr aktuell, aber vor 2-3 Wochen stand es noch drauf und jetzt steht da was Ähnliches. Services für die Unterhaltungsindustrie. Und ich habe es in einem meiner Newsletter geschrieben. Das setzt voraus, dass es überhaupt eine Unterhaltungsindustrie gibt. Und das wären in dem Moment die Bands. Kurzum, dieses Bild, man käme als Musiker zu einer Plattenfirma, die zahlen dann ein Tonstudio und machen dann, bauen einen auf und sowas. Also das habe ich schon lange nicht mehr erlebt und ich glaube auch nicht, dass sich das in Zukunft durchsetzen wird. Weil heutzutage kann man in einem Wohnzimmer mit irgendwie oder in einem Kellerstudio kann man eine fertige, marktaugliche Produktion machen. Und das erwarten die Plattenfirmen natürlich allein schon aus Überlebenswillen heraus. Werden die sowas nicht mehr leisten?
Ich glaube, du hast es auch schon selbst geschrieben in deinem Buch. Das heißt also, wenn ich nur mit wenig Geld und wenig Aufwand kann ich mir schon ein Tonstudio zu Hause hinstellen, was für adäquate und für technisch ausgereifte Produktion vollkommen hinreicht, dann ist ja quasi nicht mehr das Problem das Geld, sondern wirklich mein Können oder mein Nicht-Können, was ich noch habe. Also ich kenne es ja auch aus eigener Erfahrung, da kommen Leute zu mir ins Tonstudio und sagen, wir möchten bitte nur die Mehrspuraufnahme machen, weil das Equipment haben wir nicht und den Rest mischen wir dann zu Hause ab. Ich sage, okay, kein Problem, machen wir so. Ich habe die auch wirklich Unterstützer hier. Ihr habt dann erstmal eine 30-Tage-Demo-Version von Cakewalk, weil ich das benutze und dann könnt ihr das alles überspielen auf euer Programm, was ihr da haben wollt. Dann könnt ihr die Wachfiles extrahieren, alles mögliche. Aber die kamen dann nach ein paar Tagen wieder, meinten also, wir müssen dann doch den Mix bei dir machen. Also weil das dann einfach bei denen so viele technische Probleme gab, dass die einfach damit nicht klarkamen. Und eigentlich ist es weniger das Geld, was ausschlaggebend ist, sondern wirklich, dass die keine Ahnung haben, wie es dann geht. Oder auch selber Ahnung haben müssen, um so eine Produktion zu machen.
Richtig. Das Know-how ist extrem wichtig. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, die Inhalte sind das Ausschlaggebende. Also mit Inhalte meine ich textliche Inhalte und auch Kompositionen und auch Sounds. Und da verlässt es die meisten Bands, weil die meisten bringen ziemlich langweilige Inhalte, die es schon tausendfach gab und so weiter. Ja. Und das heutzutage etwas nachzumachen und das zu Hause zu produzieren, ist nicht so besonders aufregend sozusagen und wird dementsprechend wenig gewürdigt. Oder andersherum, es gibt extrem viel Konkurrenz. Ja. Ja. Wenn man heutzutage die Chili Peppers nachmacht, das hilft nicht viel. Ne?
Scientech fragt mal wieder, aus dem Chat, wie sieht es aus mit den Popcharts? Also geht es jetzt darum, dass du den Leuten Empfehlungen an die Hand gibst, die sie in die Popcharts bringen? Oder geht es auch darum, dass man halt auch ohne die, Zitat, bekloppten Charts auch weiterkommen kann und dann, dass man die Empfehlung dafür auch verwenden kann? So habe ich es zumindest verstanden hier.
Also das Buch zielt auf Erfolg ab und damit meine ich in der Regel einen finanziellen Erfolg. Und wenn man ohne die, ich setze es auch mal in Anführungsstriche, ohne die bekloppten Charts leben möchte, dann wird man nicht von seinen Tonträgerverkäufen leben können. Es sei denn, man verkauft aus irgendeinem Grund sehr viele Platten und meldet die nicht bei Media Control. Aber den Fall habe ich noch nie erlebt und ich glaube auch nicht, dass es einer machen wird. Also wenn man ohne die bekloppten Charts, das muss man vielleicht erstmal ein bisschen näher definieren. Um im Moment auf Platz 1 der Charts zu kommen, braucht man, glaube ich, noch 10.000 Verkäufe pro Woche oder irgendwas in der Richtung. Ja? Als ich das letzte Mal offizielle Zahlen gesehen habe, waren es irgendwie um die 12.000 und so. Das ist auch kein Geheimnis. Das gibt's, diese Zahl kursiert in der Branche einfach.
Dieter Bohlen, der liegt irgendwie bei Kerner was von 9.000 in der Tat.
Ja, ja, also so um den Dreh liegt das. Ja. Nun gibt es ein Interview beispielsweise mit Stefan Zauner von der Münchner Freiheit. Der hat irgendwie neulich mal gesagt in einem Interview, als er von diesem Chartniveau, so nennt man das, erfahren hat, 10.000 Verkäufe in der Woche? Da hat er gesagt, das haben wir früher mit der Münchner Freiheit, haben wir 25.000 Stück am Tag verkauft. Ja, also so in etwa ist das Niveau abgesunken von den Verkäufen. Also kurzum, meiner Meinung nach, zumindest wenn man Tonträger verkaufen möchte, kann man es ohne die bekloppten Charts überhaupt nicht schaffen. Wie sollte es gehen? Ja, also ich meine, auf Platz 1 brauchst du 10.000, auf Platz 2 brauchst du wahrscheinlich nur noch 7.000 und so geht es also rapide runter, bis man in den Top 100, ja, da kommt man wahrscheinlich schon mit knapp über 100 oder 200 Verkäufen pro Woche rein. Und wenn du dir dann vorstellst, du verdienst in der Woche 200 Euro oder so durch die Tonträger und du hast nicht ständig was in den Charts, sondern einmal im Jahr oder so, da kommt nicht genug Geld rum einfach. Ja? Also kurzum, ich sehe diese Trennung auch nicht mehr mittlerweile. Die Diskussion hatte ich letzte Woche schon mit den Jungs von Rockabiss. Ich sehe keine, so wie dieser, ich kenne diese Denkung, diese Denkweise selbstverständlich. Elektronischer Musiker, die ganze Indie-Szene und so weiter. Ich trenne das mittlerweile gedanklich nicht mehr, weil mir klar geworden ist, dass die Musikszene eine sehr überschaubare Szene ist. Und von Platz 1 der Charts bis zu einem Proberaum, bis zu einer Underground-Band, ist der Weg nicht so weit. Oder sagen wir mal, der Personenkreis ist gar nicht so groß, wie manche Musiker denken, wie ganz viele Musiker denken. Und auch die Zahlen dahinter, falls euch die interessieren, sind ganz interessant. Da habe ich ganz aktuelles Zeug. Aber
willst du die Zahlen noch kurz loswerden?
Ich betreibe ja meine Webseite bandologie.de. Und da schicke ich einmal im Monat Newsletter raus und habe mir überlegt, auch was schreibst du in den Newsletter? Und dachte irgendwie so, Mensch, mich würde mal interessieren, wie groß die Musikbranche eigentlich ist. Nun gut, ich weiß es, ich war ja da und ich habe das gesehen, Verkaufszahlen und ich war in Proberäumen und ich war in Clubs und ich war in einer Plattenfirma und ich war irgendwie bei Videodrehs, bei Professionellen und all so ein Kram, ja. Aber wie groß ist das Ding eigentlich in Zahlen? Also habe ich was, eine Vergleichsgröße gesucht und dachte, naja, Daimler-Benz, ja, fiel mir als erstes ein, ist ein großes Unternehmen, irgendwie dachte ich, na, mal nachschlagen, Wikipedia, mal gucken, die Daimler AG, was mag die für einen Umsatz haben? Nehmen wir das Jahr 2008, das ist ja nun das, was man auswerten kann in 2009. Die hatten einen Jahresumsatz von 95 Milliarden Euro umgerechnet. Dann bin ich auf musikindustrie.de gegangen und habe mir da die Zahlen, den Jahresbericht der Musikindustrie von Deutschland rausgezogen. Gut, ich vergleiche jetzt ein internationales Unternehmen mit einer nationalen Musikbranche, aber immerhin, ich kann es auch gleich noch international in Relation setzen. 350 Labels werden dort erfasst auf musikindustrie.de und diese 350 Labels sind inklusive Universal, EMI, Warner und Sony, also inklusive der Großen und Edel natürlich, gut, ist größte Indie, was auch immer. Also da sind alle Labels drin und insbesondere die Großen. Und die kommen in Deutschland in 2008 auf einen Jahresumsatz von 1,57 Milliarden. Also das heißt, wir haben ein Verhältnis, das eine Unternehmen, die Daimler AG, ist im Vergleich zu der ganzen Industriesparte, Musikindustrie in Deutschland, ist ungefähr nur ein 80stel oder sowas davon. Ja, 95 Milliarden gemessen an 1,5 Milliarden. Also kurzum, da ist nicht so viel Musikindustrie, wie man immer denkt. Mhm. Gut, jetzt muss man das etwas genauer sagen. Es handelt sich um die Tonträgerindustrie und möglicherweise, ganz sicher, gibt es da noch einen Live-Markt. Der mag vielleicht noch mal doppelt so groß sein oder was auch immer. Und ja, national gegen internationaler Vergleich. Aber es nimmt sich alles nicht so viel. Nehmen wir Amerika, den größten Markt der Welt. Da sind 29,9 Milliarden umgesetzt worden. Und die Daimler AG ist immer noch größer. Also der gesamte amerikanische Markt, und jetzt nehmen wir den deutschen noch dazu, die 1,5 Milliarden oder was auch immer. Ja, wahrscheinlich würde man, wenn man alle die gesamte Musikindustrie der Welt aufsummiert, würde man wahrscheinlich bei der Größe von der Hälfte der Daimler AG landen. Oder irgendwann einem Unternehmen. Und das ist die Musikindustrie. Und das ist der Grund, wieso ich nicht mehr trenne zwischen einer Indie-Szene und einer Chart-Pop-Szene oder so. Weil das ist alles, meiner Meinung nach, aus meiner persönlichen Sicht, ist das alles eine Musikszene und sie ist im Jahr 2009 relativ klein und nicht so besonders umsatzstark, wie man manchmal denken mag.
Da will ich da nochmal ganz kurz zurückkommen auf dieses besagte Interview von Dieter Bohlen bei Herrn Kerner.
Ja.
Wo er nämlich gesagt hat, also er hat eine ganz kesse These vertreten, indem er gesagt hat, er fände, man müsse alle Downloads gratis machen jetzt. Die Musikindustrie sollte nicht mehr in dem Traum leben, da noch Geld verdienen zu wollen. Ein Künstler heutzutage macht nur noch Geld auf der Bühne und während seiner Tourneen.
Ja,
und, also das zieht, ja. Und ich finde, das setzt die Zahlen ein bisschen natürlich in Perspektive, ne? Wenn er jetzt also quasi, das hat er da behauptet, dass der Live-Umsatz und Bühnenshows, dass da doch da der große Kuchen herkommt. Und nicht mehr von den Tonträgerverkäufen.
Ja, gut, da gibt's ja auch nicht viel zu behaupten. Und da hat auch Dieter Bohlen nicht so viel mit zu tun, sondern das ist einfach so. Das ist einfach Fakt. Aber dieses Zitat von Bohlen kenne ich natürlich und mich hat schon mal jemand damit konfrontiert. Ich muss Bohlen da widersprechen. Also, obwohl ich ihn sehr schätze, er ist ein genialer Geschäftsmann und ich finde auch, dass er 1983, 84 ein sehr genialer Produzent war, weil er was Neues gebracht hat. Aber ich finde nicht, dass man das sozusagen jetzt alles verschenken sollte. Es ist absolut richtig, dass das im Moment so passiert. Das ist unbestritten. Wie Trent Reznor so schön sagte, der hat es eigentlich schöner zusammengefasst. Also wieder der Frontmann von Nine Inch Nails. Übrigens habe ich das Video auf meiner Webseite verlinkt. Man kann sich das da angucken. 40 Minuten Business Talk mit ihm. Der hat gesagt, ich habe heutzutage die Möglichkeit, freie Musik zu verschenken, sagt Trent Reznor. Und dann ergänzt er, naja, eigentlich liegt es auch nicht wirklich an mir zu sagen, ich könnte euch die Musik schenken, sondern sie ist sowieso frei. Also was soll ich machen? Die Musik ist sowieso frei verfügbar. Sobald Nein, in Schnells die erste Single verkaufen, hat er gesagt, können sich die Leute sowieso jedes Stück, haben die Leute sowieso alle das Stück, ja. Weil das ist dann einmal in der Tauschbörse und dann haben sie es halt alle. Und jetzt sagt er sozusagen, na gut, dann schenke ich es euch eben gleich, ja. Trent Reznor hat sein letztes Album, oder was das vorletzte? Ich glaube beide, einmal Ghosts und einmal The Slip, hat er verschenkt, die Tonaufnahmen dazu. Und das ist im Moment so. Da kann man nicht, und das Live-Geschäft läuft, ja. Nine Inch Nails verdienen ihr Geld über Live-Konzerte. So wie fast alle anderen Künstler auch momentan. Das ist so. Aber ich finde nicht, dass es so sein sollte.
Also, du sagst jetzt heute, ist das der korrekte Weg oder der Weg, den Musiker gehen müssen, weil die Musik sowieso frei ist. Was wäre denn deine Zukunftsvision?
Ich habe zwei Zukunftsvisionen dazu. Also sozusagen zwei Möglichkeiten, weil ich nicht weiß, wie es ausgeht. Eine Vision wäre, dass sich eine Art Moral entwickelt. Das kann ich gleich ein bisschen näher ausführen. Dann würde es sozusagen wieder zu Musikverkäufen kommen. Die andere Möglichkeit wäre, dass es so bleibt wie jetzt oder vielleicht sogar noch schlimmer wird. Also schlimmer würde bedeuten, dass demnächst einfach alle ihre Musik verschenken und keiner mehr welche kauft. Ja, beispielsweise über MySpace passiert das ja schon 10.000-fach. Dann würde es meiner Einschätzung nach in Zukunft keine Musikproduktionen mehr geben, zumindest nicht so, wie es sie heute gibt oder wie es sie mal gab. Sondern dann werden Musikproduktionen zu einer Art Werbemittel und man würde sie wahrscheinlich so am Rande mitproduzieren, aber dann vor den Live-Auftritten leben. Oder ach, was soll der ganze Kram? Man macht gleich einen Live-Mitschnitt und bewirbt darüber seine Live-Band sozusagen. Das wäre sozusagen die düstere Vision. Mhm. So könnte es auslaufen. Achso, und dann könnte noch das alles dazu führen, wenn sich das so weiterentwickelt und wenn anderes Entertainment, das muss man ja auch mal sagen, anderes Entertainment kommt in den letzten Jahren massiv auf den Markt. Die Wii gab es 1970 nicht und auch Ähnliches nicht. Das bedeutet, die Nachfrage nach anderem, also nach Musikentertainment, nimmt logischerweise ab. Übrigens auch nach Konzerten. Ja? Also durch anderes Entertainment einfach. Bei Konzerten ist es nicht so stark, weil man die nicht downloaden kann.
Was ist denn jetzt die zweite?
Die positive Vision der ganzen Geschichte. Ich war neulich auf einem Wochenmarkt hier in Berlin. Dann werdet ihr sagen, was hat der scheiß Wochenmarkt in Berlin mit der Musikindustrie zu tun? Und da waren diverse Stände aufgebaut, wie das nun mal auf dem Wochenmarkt so üblich ist. Und da lag beispielsweise Obst und Klamotten und so, lag da halt auf so Holzteilen rum. Einfach, man hätte es nehmen können. Und das Verhältnis von Käufern und Verkäufern war so, wenn sich alle Käufer gesagt hätten, so, wir haben keinen Bock mehr zu bezahlen, wir nehmen die Sachen jetzt einfach. Dann hätten sie den Markt innerhalb von 2 Minuten leer räumen können. Es waren ungefähr 1000 Käufer auf dem Markt da und 80 Verkäufer oder so, so ein paar Stände halt. Hätten die alle gesagt, so, und hätte ich auch gesagt, so, ich nehme die jetzt einfach irgendwie ein paar Orangen und jetzt gehe ich einfach, tschüss. Und hätten das alle anderen zeitgleich auch gemacht, dann hätten die Verkäufer überhaupt keine Chance gehabt. Wir hätten den Markt theoretisch dann leer räumen können. Warum ist das nicht passiert, habe ich da überlegt. Das liegt ja hier rum. Alle, die Leute haben sich vorbeigedrängelt an den Orangen und wurden quasi mit der Nase drauf gestupst. Aber es hat keiner einen genommen, zumindest nicht ohne sie zu bezahlen. Im Internet läuft das aber momentan anders, weil man dort kein direktes Gegenüber hat. Nehme ich an, dass das der Grund ist. Dort nimmt man einfach, ohne etwas zu bezahlen. Ja? Die Downloads, File-Sharing und den ganzen Kram. Ja? Man kennt das ja. Und dann dachte ich mir, warum läuft das hier so und da nicht auf dem Markt? Und dann wurde mir bewusst, glaube ich zumindest, dass es daran liegt, dass sich das über Jahrhunderte entwickelt hat. Also da hat sich einfach eine Moral entwickelt. Man nimmt dem anderen nicht sein T-Shirt vom Stand weg, ohne es zu bezahlen. Man könnte. Der würde es eventuell gar nicht merken. Vielleicht dreht er sich gerade mit dem Rücken zu einem. Aber in der Regel macht das jemand nicht. Es sei denn, er ist ein Krimineller und dann würde er auch schnell verhaftet und also im Kram. Möglicherweise, und das wäre die positive Variante, möglicherweise muss sich so etwas im Internet noch entwickeln. Möglicherweise entwickelt sich so etwas gerade. Dass die Leute sagen, warte mal, da stellt mir jemand Fotos zur Verfügung oder Videos oder Musik oder irgendwas anderes. Das hat einen gewissen Wert. Da muss ich dem anderen eine Gegenleistung bringen. Ich kann das nicht einfach an mich nehmen, obwohl es technisch möglich wäre. Das wäre sozusagen die positivste Vision davon. Und dieser Aspekt wird bisher überhaupt nicht diskutiert. Ich finde den aber durchaus relevant, weil auf dem Markt, da hätte man gar keine Möglichkeit, auf diesem Wochenmarkt das Obst zu schützen. Ja? Also was DRM oder sowas wäre, du kannst ja nicht einen Zaun vor den Obststand bauen. Ja? Ich meine, jetzt würden die Kunden sagen, hier, vergiss es. Aber die Moral der Leute zwingt sie dazu, nicht zu klauen. Und diese Moral, ich glaube, die hat sich im Internet noch nicht entwickelt oder fehlentwickelt.
Das sind ja zwei verschiedene Sachen, die du miteinander vergleichst. Das eine ist ein materiell vorliegendes Gut. Das andere ist ein Gut, was nur als Kopie vorliegt. Also das vergleichbar mit... du warst ja vorhin bei Mercedes, also wenn ich ein Auto habe, dann steckt da die Arbeitskraft der Leute drin, die das gebaut haben und das Auto kann ich nur einmal klauen. Ja, und das heißt, wenn einer dieses Auto weggenommen hat, kann kein zweiter hingehen und das nochmal klauen, das geht nicht. Es sei denn, die klauen sich dann die Diebe untereinander das wieder weg. Das soll ja dann in europäischen Ausland vielleicht schon mal gelaufen sein.
Ja, okay, ich weiß, auf welchen Aspekt du hinaus willst.
Ja, also das Problem ist doch, dass ich halt, natürlich eine Kopie hat nicht den gleichen Wert wie das Original. Darauf wollte ich vorhin hinaus. Das heißt also, wenn eine Band live spielt, habe ich das Original vor mir. Ich als Musiker kann nun mal keine bleibenden Werte schaffen. Also es sei denn, ich halte sie halt auf Tonband fest. Aber das sind ja auch eben nicht diese Live-Geschichten, sondern eben halt nur eine Aufnahme des Live, der Live-Geschichte, die ich gemacht habe. Und wenn ich
kann
halt
man nicht klauen, ja.
Ja, genau, live kannst du nicht klauen. Und wenn ich aber jetzt halt eine Aufnahme habe, dann ist das ja schon ein Faksimile. Und dieses Faksimile, na klar, das kann ich natürlich klauen. Beziehungsweise kann ich einfach so verbreiten. Und die Frage ist, wenn ich jetzt, ich sitze als Tontechniker da und habe dann einen Tag dran gesessen, sagen wir mal, ich bin hochbezahlter Tontechniker und sage, also für den Tag möchte ich jetzt 2000 Euro haben, zack, ne, auf bar auf die Kralle. Dann wäre doch meine Arbeit abgegolten, wenn genügend Leute das Ding gekauft haben, nämlich genau so viele, dass ich meine 2000 Euro zusammenkriege. Und wenn sich der Rest das dann alles irgendwie tauscht und untereinander verteilt, dann habe ich doch trotzdem meinen gerechten Anteil daran bekommen, an meiner Arbeit.
Ja, wenn das so laufen würde, dann wäre das, könnte man das so regeln. Aber ob das unter unternehmerischen Aspekten das Optimum wäre, das würde ich mal bezweifeln. Ja.
Ich wollte mal gerade noch was einwerfen, was gerade Psyatech im Chat aufgeworfen hat. Und zwar denke ich, da sehe ich auch eher die Zukunft. Nämlich, er sagt ja, es geht ja auch ein bisschen um den Mehrwert, wenn ich ihn da richtig verstehe. Die Konzerte sind ja nicht umsonst so teuer geworden, weil da wird ja auch ein gewisser Mehrwert geliefert. Er meint zum Beispiel auch die Filmindustrie, die setzt auch wieder auf Mehrwert und sagt, okay, wir bringen euch jetzt 3D-Kinos in die Städte, um einen Mehrwert wieder zu haben, der durch keinen Blu-ray-Spieler oder DVD-Spieler einzunehmen ist, dieser Platz. Und ich denke, da sehe ich persönlich die Zukunft auch für die Musikindustrie. Das Liefern von Mehrwert.
Wie soll der aussehen?
Ja, ich denke, dass wenn man zum Beispiel eine hochauflösende Audio-CD anbieten kann, mit extra Medieninhalten, die einfach ansprechend...
Die man dann auf dem Handy abspielt?
Naja, gut, weil solange man sich auf dem Handy abspielt, brauche ich das natürlich nicht. Da reicht mir
auch... Naja, dahin geht ja die Entwicklung momentan, ne? Also diese ganzen Add-ons und so weiter, so haben wir das in der Industrie immer genannt, das meiner Meinung nach ist das Thema schon längst durch. Also das hat man ja versucht, hochauflösende Audio-CDs mit extra dickem Booklet, mit super Farbfotografien, mit Poster zur CD dazu und keine Ahnung, es gab irgendwie Testversuche, dass man eine Konzertkarte zusammen mit einer CD und einem Kram kauft. Ja, ich glaube nicht, dass es das ist. Also Ich glaube nicht, dass darin die Lösung liegt. Und schon gar nicht in hochauflösenden und super Hightech Audioformaten. Das glaube ich überhaupt nicht. Weil momentan sieht es eher anders aus. Was sich durchsetzt, ist MP3, Geschwindigkeit, kleine Geräte, super kleine Boxen, hohe Kompression, auf der Straße Hip-Hop hören oder irgendwie sowas. Ja, das ist im Moment das, was noch Geld bringt. Und hochauflösende Audio-Freaks, ich meine, gut, ich bin ja bei Delamar und so, da bin ich natürlich mit Audiofreaks in Kontakt sozusagen, aber davon gibt es nicht so, dass man davon einen Markt füllen könnte. Und die Leute, die meisten Platten kaufen, die interessieren sich gar nicht in dem Maße für jetzt super Audioqualität. Die haben gar nicht mehr die Anlagen dafür, das abzuspielen. Ja.
Aber kann der Mehrwert nicht so ein bisschen aussehen wie das, was Trent Reznor mit Nine Inch Nails macht? Dass er eben sagt...
Wie bitte?
Das, was die Nine Inch Nails mit den letzten Platten gemacht haben. Die haben ja auch irgendwie CDs dann verkauft in irgendwelchen speziellen, limitierten Editionen und dann darüber ihr Geld gemacht. Ist das nicht vielleicht eine Art von Mehrwert, den du bietest? Das Grundprodukt ist dein MP3, das kannst du kostenlos haben. Wenn du die CD haben willst, musst du schon mehr für zahlen. Und eine limitierte Edition kostet noch mehr.
Ja, natürlich ist das ein Mehrwert. Und diese Band hat darüber auch gewisses Geld verdient. Allerdings ist das für eine Newcomer-Band natürlich nahezu untragbar. Also nochmal, mein Kernpunkt der Sache ist, ich finde es tendenziell nicht gut, dass jemand einen Großteil seiner Musikproduktion verschenken muss. Ja? Jetzt natürlich läuft es im Moment so. Nein, jetzt machen das auch so. Aber ich glaube, es gibt gewisse Gründe, warum die das machen. Und ich glaube nicht, dass sie das alles ganz freiwillig machen. Der Reznor, der ist ein kluger Kopf, der schmeißt alles zusammen und dann holt er am Ende durch seine Live-Auftritte und so weiter, holt er doch noch genug Geld rum. das ist für ihn nicht so sehr das Problem. Trent Reznor ist ja sehr innovativ und so weiter, ja. Mhm. Und so müssten vielleicht auch mehrere Leute sein. Aber meiner Meinung nach kann es nicht das Ziel sein, dass man sagt, ach komm, wir verschenken es im Prinzip, aber die Bonuseinnahmen, die sind jetzt unsere Haupteinnahmen. Also das finde ich irgendwie nicht so richtig schlüssig, ja. Wie gesagt, nochmal, es läuft im Moment so, aber ich glaube nicht, dass es gut ist.
Ich möchte jetzt an der Stelle nochmal ein bisschen Werbung für dein Buch machen, Nils, und mal den Hörern so einen groben Überblick geben, worum es geht. Und das, was ich ganz schön fand, als ich es gehört habe, dass du gleich am Anfang die Geschichte der Musikindustrie aufrollst und mal so erklärst, wo kommt denn das Business überhaupt her? Wo sind wir denn heute gelandet? Du hast da noch weitere Themen drin, die wirklich wahnsinnig interessant sind. Sind eben jetzt zum Beispiel, wie wird man vom Musiker zum Unternehmer? Dann geht's weiter, was viele auch interessieren wird. Menschliche Hürden in Bands. Das heißt, wie manage ich meine Band? Wie gehe ich mit Problemen innerhalb der Band um? Dann gibst du noch Tipps für die Bandgründer. Unter anderem, was die Hörer sicherlich interessieren wird, wie finde ich den richtigen Proberaum? GEMA, GVL, also Musikrecht ein bisschen, geht es ein bisschen rein, Urheberrecht, erklärst du ein bisschen was. Da auch ganz interessant, auch wieder eine Sache, die oft, wovor viele Musiker Angst haben, wird mir ein Major-Label meinen Song klauen? Dann geht es weiter über Live-Auftritte bis zu Plattenverträgen. Und am Ende hast du sogar noch einen 25.000-Dollar-Tipp. Also das Buch ist wirklich für Musiker und Bands voll gespickt mit guten Tipps, wahnsinnig viel Information, die man erstmal in sich aufsaugen muss. Wenn du, Nils, den Leuten jetzt da draußen einen einzigen Tipp geben dürftest, um eine Band oder um als Musiker erfolgreich zu sein, was wäre das?
Du musst den absolut unbedingten Willen haben, diese Band zu betreiben und nicht noch irgendwelche Sachen nebenbei, sondern das Ding. Und dann findet man auch üblicherweise die richtigen passenden Informationen dazu. Und auch die richtigen Herangehen, man trifft die richtigen Leute und so weiter, dann lösen sich, wenn man das wirklich, 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 wirklich und noch zehnmal wirklich macht und viel arbeitet, dann funktioniert das in der Regel. Wenn ich noch einen Satz loswerden darf.
Na klar.
In etwas Eigenwerbung sozusagen. Ich habe vor ein paar Tagen mit dem ehemaligen Schlagscorpions ein paar E-Mails ausgetauscht, Herman Rather. Und dieser Schlagzeuger, der hat irgendwie 78 goldene, 30 Platin-Schallplatten und so weiter. Der hat in einer Zeit Musik gemacht, da war ich noch nicht mal geboren, da waren die schon in den Stadien. Und der hat über mein Buch gesagt, was mich sehr freut. Er hat geschrieben, ich finde dieses Buch großartig. Es ist ein super Buch für junge Musiker, aber auch für alte Hasen wie mich, die gerne wissen wollen, wie man es auch ohne Plattenfirma heutzutage noch schaffen kann. Ich finde die Tipps in diesem Buch toll und kann es nur an alle Musiker weiterempfehlen. Da dachte ich so, okay, das Buch ist offenbar gelungen. Das wollte ich noch loswerden. Also
man findet dich unter www.bandologie.de. Dort könnt ihr das Buch kaufen. Das gibt es als gebundenes Buch, glaube ich.
Als gebundenes Buch, als Hardcover-Ausgabe und als Hörbuch. Aber da gibt es auch ganz viele Gratis-Dokumente. Ich biete super viel Zeug an, was man sich gratis runterziehen kann. Ich glaube im Moment ein bisschen zu viel. Die Leute saugen auch wie bekloppt, dass sie die Sachen runter. PDFs und Interviews, die ich gemacht habe und Podcasts und so. Aber dieses Gratis-Zeug, das ist wirklich schon viel, was ich da rausgebe. Also da kann man sich mal umschauen.
Ein Besuch der Seite lohnt sich. www.bandologie.de. Geht auf jeden Fall vorbei. Jo. Nils, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir.
Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und zu hören, wie deine Sicht auf das Musikbusiness auch ist und die Zukunft. Ich hoffe, dass wir uns vielleicht mal bei Gelegenheit wieder hier an der Stelle treffen können und dann vielleicht gucken, wie sich bis dahin das Musikbusiness weiterentwickelt hat. Nils Kolonko, vielen Dank.
Tschüss.
Danke auch an die beiden anderen. Markus Fiedler.
Tschüss.
Marc Teichner.
Tschüss.
Und ja, auch danke an dich, Marc Weißenberger, dass du da warst. Ganz, ganz tolle Überraschung. Wir drücken dir alle die Daumen, dass deine Rock the Biz Tour auch weiter so erfolgreich verläuft. Wir sind sehr gespannt auf weitere Videos auf deiner Seite.
Ja, geht auf den YouTube-Channel, da wird gerade werden die ersten Sachen hochgeladen, jetzt die nächsten, wird sehr lustig. Ha, ha, ha.
Das war die 18. Folge des Dellermann Podcasts für Musiker und Musikbegeisterte. Ich wünsche dir noch eine fantastische Woche und wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann kannst du das jetzt nachholen auf www.dellermann.tv. Auf Twitter findest du uns unter http://twitter.com/musikproduktion. Und natürlich freue ich mich auf dich am kommenden Montag um 21.30 Uhr pünktlich zur Live-Aufzeichnung der nächsten Episode über Ustream oder am Dienstag um 18 Uhr, wenn wir den Podcast live auf der Webseite veröffentlichen. Bis kommende Woche. Tschüss.
Tschüss.